Wer redet, ist nicht tot.
Willkommen zum Geschichtsunterricht und willkommen Matthias von Hellfeld.
Willkommen ebenso Holger Klein.
Thema heute, der Führer auf der Automobilausstellung.
Ja.
Es ist ja nicht schlecht, dass man eigentlich, ne, man soll ja seine Faschisten lächerlich machen und das hätte man mit Hitler vielleicht damals schon machen sollen, dann wäre es alles nicht so weit gekommen. Aber also, es fällt mir schwer, nicht zu feixen, was wahrscheinlich auch an Stonk liegt.
Das liegt an Stonk. Bei mir liegt es daran, dass ich sehr viele Stunden meines Lebens in dunklen Archivräumen mit kleinen Monitoren verbracht habe, um dort irgendwelche Tagesschauen bzw. Wochenschauen mit Hitler und ähnliche Dinge zu sehen.
Du hast ja diese 100 deutsche Jahre oder wie hieß das? Was hast
genau. du? Genau. Und dann sitzt du da und dann fängst du an, den Mann zu imitieren.
Genau.
Dann ist ein Kollege neben dir, der macht dann den Göring und schon bist du, weil du das einfach nicht aushältst, machst du das alles lächerlich und es ist tatsächlich eine Form, damit umzugehen, diese Pfeife lächerlich zu machen, weil es anders nicht zu ertragen ist.
Ja, und das wäre eigentlich auch der richtige Umgang mit den Pfeifen von heute, also weil das sind ja auch größtenteils, sage ich mal, Witzfiguren, die sich auch hervorragend nachäffen lassen. Aber
genau, es gibt da so einen in Thüringen, bei dem kann ich auch kaum an mich halten.
Weil der immer und mit so einer Grabesstimme zu seiner...
Und außerdem ist... Ja, und mir geht es auch manchmal so, wenn ich im Bundestag so Debatten, also wenn ich Bundestagsdebatten anhöre, wie jetzt gerade zum Haushalt, wenn dann so eine junge Frau vor das Mikrofon tritt und da rumzetert und so Sätze sagt, wie sie hassen Deutschland und all so ein Quatsch, da denke ich mir, ja, boah, was soll ich dazu sagen?
Vor allen Dingen, dass Deutschland, das diese Bande erst ermöglicht hat, soll von dieser Bande oder will diese Bande abschaffen und bezeichnet das dann aber als Liebe zu Deutsch. Das ist alles so absurd. Das ist noch nicht mal in sich logisch, was die. Es ist furchtbar.
Ja.
Naja, aber also, wir waren ja beim Führer. Der Führer auf der Funkausstellung. Der Führer ist Auto gefahren?
Genau, der Führer ist Auto gefahren.
Ist er eigentlich selber gefahren? Nee, ne?
Der hatte großen Spaß am Autofahren. Der hatte ja, das weiß man oder kann man ja sehen, eben in diesen besagten Wochenschau-Schnipseln. Der hatte immer so einen riesigen Mercedes, mit dem er da durch die Gegend gerollt ist. Das war so die größte Karosse, die es damals gab. Natürlich Open Air und immer blitzblank mit viel Chrom und großen Lampen und so. Das fanden die Leute damals total schick. Das ist heute wirklich ein Raritätssammlerstück.
Ja,
also so ein Auto, jetzt nicht das von Hitler, sondern so ein Auto. Und da drin zu sitzen und zu fahren, das ist wirklich bestimmt ein irrsinniges Gefühl. Richtig fahren und lenken kann man das Teil wahrscheinlich nicht, weil man gar nicht mehr gewohnt ist, ein Auto ohne Servolenkung oder all möglichen anderen Schnickschnack zu fahren. Jedenfalls war Hitler, beziehungsweise das kann man auch allgemeiner sagen, waren die Nazis durchaus technikaffin.
Na klar, das war ja die ganze Zeit. Das war ja auch die Faschisten.
Genau,
Italien.
Sie waren
war
in der. Ja auch, ja. In dieser Hinsicht waren sie sogar modern. Also sie wollten tatsächlich immer technische Neuerungen und Innovationen, so das fanden sie alles gut und haben das auch gefördert und waren auch tatsächlich, wie so Kinder natürlich daran interessiert, waren davon begeistert. Und nachdem Hitler zum Reichskanzler gemacht worden ist im Januar 1933, kommt also die internationale Automobilausstellung in Berlin 1934 und Hitler nutzt diesen Auftritt dort, um einerseits zu sagen, dass die Regierung alles tun wird, um das Autofahren und die Mobilität in Deutschland zu erweitern und zu vergrößern und auszubauen. Dazu gehört nicht nur der Ausbau der Autobahnen. Das ist ja immer so dieses Märchen, dass Hitler die Autobahnen gebaut hätte. Mhm. Das hat alles schon viel früher angefangen und die Planungen lagen alle schon fertig am Tisch und mussten nur noch umgesetzt werden.
Die erste hat Adenauer graben lassen sogar, ne?
Bitte
von
was?
Köln nach Bonn, die erste Autobahn, die hatte Adenauer graben lassen, hatte damals verboten.
Ist, das ist Weimarer Republik, klar.
Verboten, dass Maschinen eingesetzt werden, so als Arbeitsbeschaffungsprogramm auch.
Ja. Genau, und das wurde später auch wieder als Arbeitsbeschaffungsprogramm genutzt. Dann kriegten die Leute Spaten in die Hand und mussten halt die Erde beiseite räumen, wo dann nun also Autobahnen hingebaut wurden. Und man muss sich immer vorstellen, Also 1909, das ist jetzt natürlich wieder ein bisschen zurück, so 20 Jahre zurück ungefähr, da gab es ein Verzeichnis mit Tankstellen und das waren Drogerien oder Kolonialwarenhändler, Hotels oder Gaststätten, die dann auch noch Benzin verkauft haben, wo man dann mit einem Kanister hinging, dann kriegte man das da rein, schüttete das ins Auto und konnte weiterfahren. Mhm. Das war teilweise wirklich abenteuerlich, also mit Milchkannen und offenen Flaschen ging es da zur Sache.
Wenn du, also ich weiß nicht, wie es heute ist, ja, aber also als ich das letzte Mal vor über 20 Jahren in Südostasien unterwegs war. Wenn du da mit dem Moped rumgefahren bist und tanken wolltest, bist du auch irgendwo an die Seite rangefahren. Dann stand in der prallen Sonne stand so ein Holzkistchen und auf dem Holzkistchen standen Glasflaschen, in denen früher mal Cola oder sonst was drin war. Und da war dann jeweils ein Liter Sprit abgefüllt. Und dann hast du dir so eine Flasche genommen und hast es in deinen Tank geschüttet.
Ja, ja.
Also abenteuerlich können wir heute auch noch.
Ja, aber überleg mal, die erste richtige Tankstelle, ja, die wirklich, wo du sagen könntest, das ist eine Tankstelle mit einem Dach drüber, mit einer Zapfsäule und mit Pumpen oder so, 1922 in Hannover gebaut.
Ja.
Da musste man mit dem Auto reinfahren, das war so eine Art Tempel sozusagen, das war so hoch gebaut, man musste reinfahren, dann gab es einen Tankwart und der machte dann eine Handpumpe an, machte der an den Start und holte damit das Benzin nach oben, das wurde dann in Behälter abgefüllt und dann verkauft und dann ins Auto geschüttet.
Also ich finde es großartig, hätte ich gerne heute immer noch so kling kling, auch wenn du dann so reinfährst über so eine Klingel.
Nur so zum Vergleich, 2022 habe ich nachgeguckt, gab es 14.500 Tankstellen in Deutschland. Also so muss man sich das vorstellen, diese Entwicklung ist wirklich irre. Und einer der wichtigen Schübe sozusagen war natürlich die internationale Automobilausstellung. Die hatte bis dahin immer so in Berliner Hotels stattgefunden. Ja, das war also wirklich eine ganz, ganz kleine Veranstaltung mit 6, 7 Ausstellern, die dann irgendwie irgendwelche Autos dahin gerollt haben. Aber es gab damals auch schon Besuch vom Kaiser und also Wilhelm II. War auch so ein Technik-Freak, der sowas immer gerne sich angeguckt hat und da auch große Pose gemacht hat. Also das war etwas wirklich, wo man sich mit brüsten konnte sozusagen. Und Hitler hat das eben auch gemacht. Und es gab zu der Zeit nur Autos, jedenfalls zu 95%, die sich gekauft werden konnten, die gekauft werden konnten von der vermögenden Oberschicht.
Klar, weil letztlich alles Handarbeit noch. Also, ne?
Es gab einen Kleinwagen, der wurde von Opel gebaut. Die bauten damals schon so ein bisschen nach dem Vorbild der amerikanischen Ford-Werke, also Fließbandarbeit und damit natürlich kostengünstig oder kostengünstiger. Und der Kleinwagen von Opel hatte so eine grün-gräuliche Farbe und hieß deswegen Laubfrosch.
Ja, ungefähr so viel Leistung gehabt wie heutzutage Moped.
Ja, ich wollte gerade sagen, es gab noch einen Hanomag, der hatte 10 PS,
ui,
konnte 50 km/h fahren und kostete 2.300 Reichsmark. Das kann ich jetzt nicht so ganz gut umrechnen, aber ich glaube, wenn man da eine Null dran hängt, dann kommen wir ungefähr hin. Also das war schon ziemlich teuer und konnte sich eben wirklich nicht so wirklich jeder leisten. Und so ein Auto, also 10 PS, verbrauchte Benzin für 1,50 Mark auf 100 Kilometer. Leider habe ich nicht rausgefunden, wie viel Liter das auf 100 waren, aber es war jedenfalls relativ teuer. Und wenn du jetzt noch überlegst, es gab ja die Weltwirtschaftskrise, da hatten die Leute eh kein Geld. Also insofern war die Frage, wie man sozusagen die Mobilität in die breite Masse bekommt, also in der Weimarer Republik sowieso schon evident, aber für die Nazis eben noch mehr, weil die hatten ja da so eine Art ideologischen Ansatz. Also die Nazis hatten eine Ideologie, die haben sie zwar nicht sich selber ausgedacht, aber sie hatten jedenfalls etwas zu Papier gebracht, 1922 schon. Und da war so eine, wie soll ich sagen, ich sag mal, Gesellschaft der Gleichen, also in Anführungsstrichen, ja, weil die Gleichen eben nicht gleich waren, sondern sehr unterschiedlich, aber sie meinten die gleichen Blutes und gleicher Abstammung. Und diese Gemeinschaft, da war es durchaus so, dass sie schon wollten, dass die auch zum Beispiel Auto fahren konnten, dass die an bestimmten Dingen teilhaben konnten. Wenn jetzt aber das Auto zu teuer war, dann ging das eben nicht. Ja, dann waren die Arbeiter und diejenigen, die eben nicht, keine Ahnung, viele tausend Reichsmark verdienten im Jahr, waren nicht in der Lage, sich ein Auto zu kaufen.
Das hat Ford ja auch schon erkannt gehabt in den USA und gesagt, Autos kaufen keine Autos und hat darum dann den Arbeitern die Löhne dramatisch erhöht, ne?
Ja, und hat eben einfach automatisiert. Also die Idee mit dem Fließband, die war schon gar nicht so schlecht, weil du damit natürlich die Stückkosten runtergesetzt hast. Und deswegen konntest du sozusagen die Anschaffungskosten eines Pkw heruntersetzen und damit kriegtest du natürlich auch eine breitere Käuferschicht an den Start. Mhm. So, und auf dieser Idee sozusagen, da hing eben auch Hitler an, der wollte also tatsächlich ein Auto haben, das alle fahren konnten. Und auf dieser internationalen Automobilausstellung hielt er also eine Rede und sagte, wir brauchen einen Volkswagen. Und das war jetzt nicht jetzt, weil er dachte, da kommt dann VW bei raus, sondern Volkswagen war sowas für die Volksgemeinschaft, ja.
Also KDF-Wagen, ne? Kraft durch.
Das wurde dann der KDF-Wagen, genau. Und dieser Volkswagen, da gab es also einen Kampfauftrag, der durfte keine 1000 Reichsmark kosten, also 999, danach nicht mehr. So, aber auch das war zu viel und deswegen wurde dann der Vorschlag sehr schnell unterbreitet. Die Autos müssen ja erst noch gebaut werden. Und damit man dann also irgendwann in der Lage sein würde, diesen Wagen zu bezahlen und zu kaufen, könnte man ansparen. Und dann könnte man also monatlich da irgendwelche Gelder abgeben und dann hätte man irgendwann die 1000 Reichsmark voll und dann könnte man sich in die Schlange stellen und sich so ein VW sozusagen abholen. So die Idee. Und auf dieser Automobilausstellung war natürlich auch der Verband der deutschen Automobilindustrie am Start. Und die sagten dann so, was für ein Scheiß, so ein Auto gibt's doch schon längst, kostet 3.500 Mark und was soll das? Außerdem haben die gesagt, der Opel, der Laubfrosch, der ist doch eigentlich schon so, dann müssen wir den halt ein bisschen subventionieren, dann wird der halt billiger. Mhm. Und daraufhin hat dann Hitler gesagt, es käme nicht in Frage, dass ein Auto für den deutschen Volksgenossen von einem ausländischen Unternehmen, zumal dem amerikanischen Unternehmen Opel, auf keinen Fall gebaut wird. Das ginge nicht. Klar, und dann,
General Motors damals schon, ja.
Ja, genau. Und dann hat sich Ferdinand Porsche an den Führer geschleimt und hat gesagt, also mein Führer, ich würde Ihnen dann das Auto bauen. Und jetzt gibt es, deswegen darf ich das hier so nicht sagen, das werde ich auch nicht tun. Es gibt Diskussionen um die Frage, woher denn Porsche sozusagen die Idee für so ein Auto hatte, ob das alles seine eigenen Ideen waren oder nicht. Da gibt es halt Streit drum. Und weiter will ich das jetzt hier aber nicht ausführen. Und dann hieß es, gut, der Porsche macht das oder kann das. Dann hieß es, wo wollen wir das denn bauen? Und dann, man glaubt es nicht, aber dann sind die mit dem Flugzeug über Deutschland geflogen und haben geguckt, wo ein Standort sein könnte, wo man mittels Fluss oder Autobahn diese fertigen Automobile dann irgendwie wegkarren könnte oder wo man Rohstoffe hinkarren könnte. Und da kamen sie auf die glorreiche Idee, nach Wolfsburg zu gehen. Und haben dann im Grunde genommen auf dem platten Acker eine Fertigungshalle gebaut. Mhm. Und gesagt, da können wir jetzt diese Dinger bauen. Man muss aber dazu sagen, es gab in Frankreich schon von Renault und Citroën Kleinwagen, die man gut hätte übernehmen können, aber da war ja der ideologische Feind. Also musste man etwas Neues machen. Da kam dann diese etwas merkwürdige Form der frühen Käfer bei heraus. Mhm. Und kaum hatten man die sozusagen fertig konzipiert und wohl auch die ersten schon vom Stapel gelassen, begann der Krieg. Ja. Und dann sind zwei Sachen tatsächlich passiert. Einmal, es wurde kein einziger VW gebaut. Es wurden nur Kübel gebaut, also auf der Basis dieses Kleinwagens irgendwelche Militärfahrzeuge. Und die Leute, die das Geld angespart haben, kriegten keinen Wagen. Ja, weil er wurde ja gar nicht gebaut. Das hatte dann zur Folge, dass nach dem Krieg diese Leute dann kamen und sagten, guck mal hier, ich habe hier diese Anteile gekauft. Die kriegten dann tatsächlich etwas davon sozusagen angerechnet und konnten dann nach 1945 dann einen Käfer etwas günstiger erwerben, als es sonst der Fall gewesen wäre.
Wer hat denn das dann bezahlt, diesen Rabatt? Das muss ja dann die Bundesrepublik Deutschland letztlich übernommen haben.
Das hat VW gemacht. Also die Bundesrepublik ist ja Teilhaber von VW. Ja, genau. Und damit sozusagen war das, ich sag mal, problemlos notwendig oder möglich, weil die Bundesrepublik hat die Rechtsnachfolge des Dritten Reiches übernommen und damit eben auch derartige Versprechungen. Das ist dann sozusagen der Nachteil. Danach wurde also, nach 1945 konnten dann die Leute diese Zettel, die sie da erworben hatten und wo sie eingezahlt hatten, vorzeigen und sagten, jetzt hätte ich gerne so einen Wagen, kriegten den dann auch mit etwas, ich sag mal, etwas verbilligt. So, und aus dem VW-Werk, das ja gebaut worden war, schon bevor das der Krieg begonnen hatte, ist dann tatsächlich das geworden, was wir als Volkswagen Wolfsburg kennen. Ich hatte immer gedacht, aber das stimmt überhaupt nicht. Wolfsschanze und Wolfsburg und all diese Dinge, die passen irgendwie so ideologisch zu Hitler. Aber das hatte damit überhaupt nichts zu tun, sondern er hat sozusagen unbewusst tatsächlich einen Weltkonzern angeschoben. Denn das, was dann passiert ist, Nach 1945 stand der Käfer, der Volkswagen, auf einmal wirklich in Konkurrenz zu dem berühmten Cinquecento, also dem Fiat 500, und dem Deux Chevaux aus Frankreich, also der Ente, dem 2CV. Und später kamen dann Toyota und Nissan dazu. Du erinnerst dich, die ersten Toyotas, das waren...
Das war früher 80er Jahre, ich weiß
nicht. Ja, genau.
Das waren die Eltern von einem Schulfreund von mir hatten sich einen gekauft und der hatte... elektrische Fensterheber als Serienausstattung und noch was. Und wir waren, also ich war noch nie von einem Automobil so fasziniert wie damals. Ja.
Und wenn du das heute anguckst, denkst du, was ist das denn für eine Schachtel?
Ja.
Aber dann hat VW tatsächlich etwas hinbekommen und das muss man einfach mal sagen. Im Übrigen, der, nur noch mal so als geschichtliche Erinnerung, der Typ, der die Werkshallen in Wolfsburg aufgebaut hat, der hieß mit Nachnamen Piëch.
Ja.
Ah. Das heißt, Porsche und Piëch, diese beiden sind tatsächlich Gründergenerationen und ihre Kinder dann eben bis zum, na, ich sag mal einfach heutigen Tage bei VW bzw. Porsche aktiv gewesen. Und was VW dann hinbekommen hat, das muss man einfach mal wirklich neidlos anerkennen. Sie haben ein Auto gebaut, das immer gelaufen ist. Also VW konnte man mit, also ich hatte selber, glaube ich, 3 oder 4 Käfer. Mit einem Hammer, einem Schraubenschlüssel und einer Zange habe ich das Teil auseinandergeschraubt und wieder zusammengebaut. Es hat nur halt gerostet wie blöd. Das in der Tat ist immer noch ein Problem gewesen. Und natürlich taten es die gesamten, also ich sag mal, Hilfsmittel nicht. Also Scheibenwischer musste man dann mit dem Band, habe ich die dann.
Heizung.
Die Heizung kommt gleich. Nein, aber Scheibenwischer, da ging der Hebel nicht mehr und der war auch nicht zu reparieren, weil ohne dass du dann das ganze Auto auseinandergenommen hast, bist du gar nicht dran gekommen. Also haben wir an jedem Scheibenwischer einen Bindfaden gebunden, den durch dieses kleine Drehfenster, was man vorne in den Ecken hatte, rechts und links, ins hineingezogen, innen zusammengebunden und der Beifahrer musste immer nach rechts und links ziehen, damit die Scheibenwischer funktionierten. Und das ging auch. Genauso wie mit der Heizung, da muss man einmal im Jahr auf die Bühne und die Heizung von unten auf oder zu machen, je nachdem, Winter und Sommer.
Ja, du hattest ja aber hinten, also du kannst ja dann doch, also zumindest in späteren Modellen hattest du so einen kleinen Hebel an der Rückbank, am Rücksitz, am Tunnel.
Ja, aber der tat's nicht mehr, vergessen. Ja. Meine Trittbretter sind abgerostet, die habe ich hinterher mit Bindfaden einfach wieder dran gebunden an eine nicht rostende Stelle vom Holmen und so. Also du konntest diesen Wagen tatsächlich nach einer gewissen Zeit, musstest du ihn wegschmeißen, weil er zwar noch gelaufen ist und die Motoren wurden auch alle ausgebaut, aber das Chassis war im Eimer. Und dann musstest du halt aus 2 alten einen neuen machen. Und insofern, das war der einzige Haken an der ganzen Geschichte. Aber dann haben sie Nachfolgemodelle gebaut oder weitere Modelle. Und da sage ich mal, einer, der genauso wahnsinnig gut war, war der VW 1600. Das war, ich sag mal, größere Variante der Familienkutsche. Der wurde bis Mitte der 70er Jahre gebaut und dann kam als Nachfolgemodell von dem VW 1600 der Passat und den gibt's ja bis heute und 1974 wurde dann der Käfer abgelöst durch den Golf und ich erinnere mich da wirklich noch sehr gut dran, dass ich gesagt habe, was für eine Scheiße, jetzt schmeißen sie den Käfer raus und bauen dieses widerwärtige Kastenauto dahin, das ist ja furchtbar. Ja? Und dann bin ich das erste Mal damit gefahren und das beschleunigte richtig das Vieh und da war richtig was los. Und
hatte halt auch ein Fahrwerk und nicht einfach...
Boah, das war ja ganz was anderes, da war es ja eine andere Dimension, dieser Golf. Und insofern wollte ich also mal, bevor wir jetzt gleich auf den Nachteil kommen von diesem Konzern, einfach mal den Hut ziehen, weil die tatsächlich es geschafft haben, zumindest mit diesen 3, 4 Modellen für lange, lange, lange Zeit die Weltmarktführerschaft oder mindestens mal Europamarktführerschaft zu haben. Und wirklich Autos gebaut, die es wirklich in der Masse super gut getan haben und funktioniert haben, die alltagstauglich waren und die... also mich bis in die Südspitze Griechenlands getragen haben. Und insofern muss ich wirklich sagen, also das fand ich schon sehr beeindruckend.
Und mit dem Golf ja auch wirklich ein stilprägendes Fahrzeug.
Absolut.
Haben. Also einmal stilprägendes Fahrzeug, eine Fahrzeugklasse erfunden haben. Und gleichzeitig, und das fand ich am Golf immer das Faszinierendste, ein klassenloses Fahrzeug haben die damit geschaffen. Über Marketing und alles natürlich. Aber es ist halt... vollkommen egal, ob du der Milliardär, der Generaldirektor oder der Pförtner bist, du kannst in einem Golf vorfahren und hast immer ein angemessenes Auto. Das muss man erstmal hinkriegen, ja.
Also, ja, es ist wirklich wahr.
Wirklich also, faszinierend, ja.
Das ist wirklich faszinierend. Und wenn du heute so einen Beatle fährst, auch der ist wiederum stilprägend geworden. Also das muss ich wirklich sagen, das haben die super hingekriegt, was sie eben überhaupt nicht hingekriegt haben. Aber das liegt jetzt nicht nur an VW, sondern das liegt an der gesamten deutschen Automobilindustrie. Sie haben halt den Sprung aufs E-Auto verpasst und hängen da jetzt hinterher. Und das ist schon wirklich auch übel. Insofern weiß ich jetzt nicht so genau, wie die Geschichte dieses Konzerns weitergeht oder der deutschen Automobilkonzerne. Mhm. Ich habe jetzt gehört und gelesen, sie sind bei einer Feststoffbatterie irgendwie wohl relativ gut dabei. Damit könnte man etwas länger fahren als mit den herkömmlichen Batterien. Und sie bauen natürlich wieder Autos, die viel teurer sind als die Chinesen und die Japaner und so.
Ja, und aber, vor allen Dingen, und das ist das, also ja. ich fahre ja gelegentlich mit Elektro-VWs hier in Berlin rum. Von so einem Kurzzeitmietautovermieter, Miles heißt der. Die haben ID3, ID4 und ich glaube, neulich hatte ich sogar ein ID5 mal im Angebot. Also die aktuellen kleineren bis mittleren Elektrofahrzeuge. Das ist das User Interface, ne? Also die Art und Weise, wie du das Auto bedienst und wie du mit dem Auto interagierst, ist so, dass ich zum ersten Mal in meinem Leben das Gefühl habe, dass Volkswagen auf dem absteigenden Ast sich befindet. Das ist wirklich sehr, sehr unangenehm, das zu erleben. Ich weiß nicht, ob die da nochmal die Kurve kriegen. Ich hoffe.
Ich weiß es auch nicht. Ich wollte einfach, wir sind ja eine Geschichtssendung, deswegen ist mir das eigentlich egal, was die in Zukunft machen.
Uns ist die Zukunft egal.
Genau, aber man muss einfach mal sagen, also ich bin mit diesen Dingern groß geworden und das war super. Und mich haben sie nicht im Stich gelassen. Insofern kann ich das nicht anders sagen. Aber jetzt muss ich auch sagen, also ich bin da sehr skeptisch. Und die Dudenhöfers dieser Welt sind es mit mir. Und insofern, ja, muss man mal gucken. Der Dieselskandal hat sein Übriges getan. Das war auch so eine Sache, wo ich auch dachte, wieso, wie kommt ihr jetzt dazu, das so zu machen? Und warum sagt ihr nicht, das geht einfach nicht? Ne? Warum?
Naja, das geht schon, aber so war es halt der einfachere Weg. Ne?
Naja, also wenn alle Leute das machen, das ist ja nicht nur VW gewesen, aber wenn die alle sagen, du kriegst das nicht hin, dass diese Abgasnorm zu erfüllen, ohne dass du diese und jene Einschränkung machst. Und wenn wir das sagen, dann kauft das Auto niemand mehr. Also da ist dann schon, also ich verstehe schon, dass die da Probleme haben, nur die Lösung war natürlich Mist und das hat wirklich einen großen Schaden hervorgerufen und deswegen muss man mal gucken, wie die damit fertig werden.
Matthias von Hellfeld, vielen Dank.
Sehr gerne.
Und vielen Dank für die Aufmerksamkeit an euch. Die passende Ausgabe Eine Stunde History, die läuft am 11. März 2024 auf Deutschlandfunk Nova.
Wer redet, ist nicht tot.